Bayern 2. Grenzenlos hören. Artmix Gespräch. Künstler und Wissenschaftler zu Medienkunst und digitalen Kultur. Immer freitags ab 20.30 Uhr im Hörspiel Artmix. Leben mit Kafka. Klaus Wagenbach im Gespräch mit Julian Döpp.
Sie sind Verleger der Wagenbach Verlag, den es seit einigen Jahrzehnten gibt. Sie haben eine Jugendbiografie zu Kafka 1957 veröffentlicht, dann 1964 eine Monographie, 1983 einen Band mit Fotos, 1993 ein Reiselesebuch zu Prag. Da ist viel Information zu finden über Kafkas Kindheit, über seine Jugend, über sein Aufwachsen, über seine Verlobten. Da sind einzelne Gebäude bis hin zu einem Foto von Oropax, was Kafka wohl öfter benutzte.
Einer der ersten, ja.
Er war sehr lärmempfindlich offensichtlich. Ja, oder ein Daumenkino.
Hysterisch lärmempfindlich, ja.
So ein wirkliches Daumenkino, das seine Verlobte Felice Bauer
zeigt. Ja, die eine zeigt. Als Model, ja, für eine Firma, ja.
Sie haben ja jetzt in Ihrem Leben gleich mehrmals das Leben von Kafka beschrieben, aus ganz verschiedenen Blickwinkeln, mit verschiedenen Mitteln, auch in verschiedener Ausführlichkeit. Sind das verschiedene Blickpunkte? Stehen die auch für verschiedene Beschäftigungen in Ihrem Leben?
Nein, es ist umgekehrt. Die erste Biografie ist eine Biografie, die aufhört genau in dem Jahr, in dem ich so alt war wie Kafka. Nämlich 28 oder sowas. Also da war ich so erschrocken, als ich das vor Augen hielt, habe ich gesagt, jetzt kannst du nicht weiterschreiben, du weißt ja gar nicht, wie es einem 40-Jährigen geht. Dann aber wurde ich Verleger und als Verleger hat man natürlich wieder einen anderen Blick auf Autoren. Das war für mich von Vorteil. Ne? Habe Autoren als Autoren besser verstanden. In der Biografie habe ich Kafka als einen Autor, als jungen Mann besser verstanden. In den späteren Büchern habe ich Kafka als Autor besser verstanden. Ne?
Im Jahr 1950, so der Mythos, da hat Franz Hirschmann, der bei S. Fischer, ihr Lehrer in der Bucherstellung war, eines Tages gesagt, Bub, schätz mal, gab ihnen den Prozess von Kafka, wo sie
so
quasi
es,
die
ja.
Worte schätzen sollten.
So war es, ja.
Und Sie schreiben eben, Sie waren dann sehr schnell verliebt in diesen Autor. Hat das denn für Sie etwas verändert?
Also die erste Erfahrung war mit Kafka war für mich natürlich eine, wie kann es anders sein, eine Liebeserfahrung. War ein unglaublich schönes deutsch schreibender Autor. Eines der schönsten deutschen Texte und Stilisten, die man überhaupt haben kann. Und dann kamen die Schwiemelköppe, also 50er Jahre, nicht? Das Numinose und das geheimnisvolle Kafkas und so. Da habe ich als junger Mensch natürlich gelitten und habe gesagt, ich möchte aber ein bisschen mehr erfahren und auch mehr Fakten. Und diese Fakten, also das berühmteste Faktum ist seine Arbeit, seine tägliche Arbeit in der Arbeit der Unfallversicherungsanstalt. Nicht? Diese Fakten, wenn man sie weiß, verändern natürlich das Bild von Kafka. Man kann nicht mehr wie in den 30er Jahren die Anthologie des schwarzen Humors in Frankreich erschienen, schreiben, Kafka war Angestellter des Wasserwerks. Das war, man wusste einfach wenig. Mhm. Das hat mich herausgefordert. Ich habe gesagt, mal gucken. Das ist ja auch ein ganz normaler Vorgang, wenn man sich in jemanden verguckt, dann will man wissen, was ist mit deinem Vater gewesen und wie war so deine Jugend und hast du deine Mutter überhaupt gern gehabt oder war sie gar nicht da oder hast du Glück oder Unglück, so, wie man eben fragt. Und dabei sind viele faktische Fragen dabei, die man dann auch beantworten kann.
War das, was Sie an dem Prozess sofort angesprochen hat, die Sprache oder wo lief das
Nein,
hin?
Nein, es war also im Prozess natürlich die Sprache und die ungewöhnlichen Situationen. Aber dann habe ich in den Nächten darauf, habe ich ja weitergelesen, was immer ich noch in alten, weil Kafka war ja 20 Jahre praktisch in Deutschland nicht zugänglich, was immer ich finden konnte. Und das war eine außerordentliche Welt. Ne? Zum Beispiel dieser Trapezkünstler, der weint, weil er ein zweites Trapez haben möchte. Oder die Pferde, die aus dem Schweinestall kommen. Oder eine Maschine, die sich selber zerstört. Oder das war eine sehr seltsame Welt. Ne? Eine Zirkusreiterin, alles reale Welt, die trotzdem in einer sehr merkwürdigen Konstellation gezeigt wurde.
Der Prozess, den Sie da zuerst gelesen haben, Sie sagten gerade ungewöhnliche Situationen.
Ja.
Wie würden Sie diese Situation beschreiben, die Sie da fasziniert hat?
Naja, zum Beispiel die Situation, dass jemand kommt oder zwei Leute kommen und zu jemandem sagen, du bist verhaftet. Das war eine, immerhin 10 Jahre nach dem Krieg, erst eine vertraute Situation, ne? Aus der aber dann etwas ganz anderes folgt. Ne? Nämlich eine, wie soll man sagen, eine missratene Verteidigung, ne? Desjenigen, der da verhaftet wird. Das war sehr ungewöhnlich. Und das kann man nicht damit wegwischen, indem man sagt, das ist alles geheimnisvoll und so. Das war oft sehr real und die Herren, die das interpretierten, waren auch vorher ziemlich real in der NSDAP gewesen. Das hat mich dann doch manchmal gestört.
Also waren das bei Ihnen schon durchaus sofort eigene Bilder, mit denen sich das gefüllt hat?
Ja. Ungewöhnliche Bilder in einer ungewöhnlich schönen Sprache, auch grausame Bilder, Strafkolonie. Das war das, was mich zuerst hat ihn schätzen lernen.
Sie haben sich ja hier und da als dienstälteste Kafka-Witwe bezeichnet. Heute sind Sie doppelt so alt, wie Kafka überhaupt geworden ist.
Ja.
Nämlich 40 ist er geworden.
Nein, er wäre nicht so alt geworden, weil wir hätten ihn umgebracht. Das darf man nicht vergessen. Seine Schwestern haben wir alle umgebracht in Auschwitz. Und natürlich wäre Kafka der größte deutsche Schriftsteller des 20. Jahrhunderts von seinen eigenen Landsleuten umgebracht, wenn er nicht 1924 bereits gestorben wäre.
Ist sicher so, ja.
Muss man drüber nachdenken, ja.
Aber meine Frage, treibt er Sie denn weiter um? Können Sie ihn immer noch verstehen?
Ja. Das ist mein tägliches Brot. Der Vor- und Nachteil eines Witwenstandes in diesem Fall ist, dass mir alles apportiert wird. Die seltsamsten Aufsätze eines chinesischen Kafkologen oder jetzt wie diese alberne Aufführung da in Israel um ein halbes Stück Papier möglicherweise. Solche Sachen, die erfahre ich alle. Ab und zu erfahre ich auch was Schönes. Schickt mir jemand ein Foto. Ich habe ein großes Bilderbuch ja mal gemacht mit allen Fotos von ihm und allen Fotos von seinen Freunden. Alle in dem entsprechenden Alter und allen Gebäuden und dem, die er sozusagen gesehen hat, möglichst zu dem Zeitpunkt, als er dort war. Und da kriege ich ab und zu eine Postkarte. Sagen, guck mal da, das ist aber nicht in Ihrem Buch. Das müssen Sie das nächste Mal, so entstehen Auflagen. Müssen Sie das nächste Mal aber reinnehmen. Mache ich dann auch.
Sie besitzen ja, soweit ich weiß, die weltgrößte Sammlung von Fotografien zu Kafka.
Hat sich so ergeben.
Die haben Sie 1950 begonnen aus Unzufriedenheit, wie Sie gesagt haben, mit der Fülle der Interpretationen.
Ja.
Können denn Fotos Gewissheit verschaffen? Welche Gewissheit bekommt
Nein,
man davon?
Nein, so war das nicht gemeint. Vergessen Sie bitte nicht, dass es gibt ja ein Wort, das plagt die Welt. Das ist Kafkaesk. Kafkaesk ist natürlich eine wunderbare Entschuldigungsvokabel. Wenn einem etwas spanisch vorkommt, dann sagt man, das ist kafkaesk. Anstatt zu überlegen, könnte das nicht auch real sein oder So.
In den 60ern waren Sie dann bekannt dafür, dass Ihr Lieblingswort Faktizität war.
Ja.
Und Sie haben zum Beispiel auch einen Aufsatz geschrieben, wo liegt Kafkas Schloss?
Ja.
Wo Sie tatsächlich das Aussehen dieses Gebäudes
ja.
mit tatsächlichen Beschreibungen
ja.
bei Kafka vergleichen. Was können einem denn diese Faktizität, zum Beispiel die Information, wo stand tatsächlich dieses Schloss, über einen Menschen, zumal einen Autor wie Kafka,
wenig.
Sagen?
Ja, da haben Sie vollkommen recht. So ist es auch nicht gemeint. Es ist nur eine Sache. Ich nenne mal ein anderes Beispiel. Die kaiserliche Botschaft. Eine wunderbare kleine Parabel, mit der alle Schüler Deutschlands und der gesamten Welt geplagt werden. Das ist die Geschichte eines Kaisers, der im Sterben eine Botschaft aussendet, einen Boten, und ihm diese Botschaft noch ins Ohr wiederholt, und alle Granden des Reiches stehen um den sterbenden Kaiser. Der Bote macht sich auf den Weg und kommt aber nicht weiter. Er steht sozusagen auf der Stelle. Weil wenn er einen Innenraum durchquert hat, tut sich der nächste auf. Das heißt, derjenige, der die Botschaft erwartet, wie es am Schluss heißt, und am Fenster schon ist, den erreicht sie nicht. So, das ist sozusagen die Geschichte. Die Geschichte ist geschrieben wenige Monate nach dem Tod des berühmtesten Kaisers der damaligen Welt, nämlich Franz Josef. Österreich, der praktisch der Vorgesetzte von Kafka. Das spielt sicher eine Rolle. Dass die Botschaft, für den sie bestimmt ist, nicht erreicht, hat sicher etwas damit zu tun, dass es eine kaiserliche Botschaft gab. Nämlich in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts gab es eine kaiserliche Botschaft, die Basis der Arbeiterunfallversicherung war. Von Wilhelm I, das war sozusagen das Zuckerbrot zur Peitsche der Sozialistengesetze. Also die Arbeiter sollten irgendein Zuckerbrot haben. Das zu wissen ist nicht ganz unwichtig. Oder zu wissen, dass Kafka sehr wohl über China informiert war, weil dort sein Onkel Eisenbahnen baute. Das heißt, Kafkas Erzählungen sind oft auch Familienerzählungen. Aber Sie haben recht, wenn Sie sagen, das ist sozusagen eine Basis, die sollte man vielleicht haben, aber die genügt nicht zur Interpretation oder zu den Gedanken, die man gegenüber den Geschichten hat. Man kann sie vielleicht als dieses Wissen, das biografische und faktische Wissen, kann dazu dienen, sagen wir mal ganz vorsichtig, bestimmte Interpretationen abzulehnen. Also gerade theologische, so weit hin, theologisch ist ja, kann man ja vieles verbrämen, was etwas seltsam ist. Also dazu können solche Dinge dienen. Und das Schloss ist auch ein schönes Beispiel. Das Schloss gibt es mindestens in drei Ausführungen. In Wosseck, in Friedland und der Hradschin natürlich. Das waren die drei Schlösser, die Kafka kannte.
Also die Heimatstadt seines Vaters in Prag.
Da habe ich ein bisschen mich verhoben damals in meiner Jugendmeilenblüte und habe das auch korrigiert. Es gibt eine Jugendbiografie von Kafka von mir. Das ist so ein Klassiker. Und da kam eine Neuauflage. Und dann habe ich mal hinten alles erwähnt, wo ich mich geirrt habe. Das ist eine längere Liste. Und da sage ich auch hier, ja, schon, weil natürlich waren diese Dorfgeschichten, die der Vater dauernd erzählt hat. Der war ja Sohn eines Metzgers, eines Schächters. Ja, wir haben gelitten und die da oben auf dem Schloss und so weiter. Das hat ihn natürlich beeindruckt. Man weiß nicht einmal genau, ob er im Geburtsort seines Vaters war. Ne? Ist unklar.
Geht es da nicht auch um die Rekonstruktion eigentlich einer ganzen Welt Ihnen? Was ist das für eine Welt, Kafkas Welt für Sie?
Ja, das stimmt. Das ist Germanistenaufgabe. Das vergessen viele Germanisten. Germanistenaufgabe sind hauptsächlich zwei. Nämlich erstens die Biografie zu sichern eines Autors. Es muss möglich sein für den normalen Leser, eine Biografie eines von ihm geschätzten Autors zu lesen. Und die muss auch korrekt sein. Und das ist Germanistenarbeit. Die zweite Germanistenarbeit, jetzt langsam sich dem Ende zu neigend, ist, die Texte zu sichern, also kritische Editionen zu machen, ne? Und nicht zu spekulieren. Ne? Spekulation ist, sagen wir mal, würde ich sagen, ist 2b.
Sie haben ja den sogenannten linken Kafka entdeckt in Ihrer Jugendbiografie. Was hieß das denn faktisch?
Ja, nein, das ist so ein bisschen, sagen wir mal, die Sache ist eher umgekehrt. Ich war in Israel, was damals sehr schwierig war. 1956 war so ungefähr der erste deutsche Nichtjude, der da rein durfte ins Land. Und dort den Professor Bergmann getroffen, ein Schulkamerad von Kafka, mit einem hervorragenden Gedächtnis. Dem habe ich das Klassenfoto vorgelegt von Kafka, ein altes. Da konnte er jeden einzelnen seiner Mitschüler immerhin nach 40 Jahren oder 50 mit Namen nennen. Wunderbares Gedächtnis. Der hat mir erzählt, dass Kafka ab und zu eine rote Nelke da hatte, ne? Ja, am Revers, was Zeichen für die Linke war. Die Rechte, die trug, nationale Rechte, die trug Kornblumenblau. Und dass er bei Absingung der Wacht am Rhein, das war so in so einem Verein, wo die Schüler aufgenommen wurden, sitzen geblieben ist und rausflog. So, das habe ich in aller Unschuld geschrieben in der Biografie und habe gesagt, ja gut, das war so und so und so. Und auch geschrieben, dass er wahrscheinlich bei anarchistischen Clubs dabei war. Wobei man wissen muss, dass Anarchismus der Bakunin-Anarchismus war. Und nicht sozusagen so eine Idee von Anarchismus, wie sie ein normaler deutscher Germanist hat. So eine horrible Diktu. Nur der Effekt war außerordentlich. Wieso was? Das ist ja unerhört. Der Wagenbach will uns einen linken Kafka verkaufen. Das war aber Zeitstil. Das lag nicht an mir, sondern es lag an den Rezensenten damals, die gesagt haben, das ist ja unerhört, weil für sie war das nicht vereinbar. Jemanden, der in aller Ruhe, nicht nur zu den Anarchisten, sondern auch zu anderen politischen Versammlungen, Kafka war häufig auf politischen Versammlungen, wir wissen wenig darüber, weil Max Brod das nicht interessierte. Der ist nicht mitgegangen, Kafka ging alleine dahin. Und das sollte einfach nicht wahr sein. Also, das sind so kindische Germanistenaufregungen.
Ich finde es eigentlich sehr schön, weg von diesem tiefen, leidenden Kafka hin zu einem Menschen, der ja auch sehr sportlich war, der gerudert ist, der im Garten gearbeitet hat, der eigentlich auch ein Leben hatte, möchte man sagen.
Ersatzleben.
Und Sie haben ja auch vorne auf dem Bildband drauf tatsächlich einen lachenden Kafka.
Ja, sehr selten. Ja, der einzige, den es gibt, ja.
Und Kafka zum Beispiel berichtet ja auch selbst in einem Brief an Felice Bauer, er sei ein großer Lacher,
aber das stimmt.
Ein Talent zum
Lachen. Das stimmt, ja. Da ist er fast rausgeflogen aus der Arbeiter- und Versicherungsanstalt, weil er gelacht hat, als er befördert wurde. Er wurde befördert zum, ich weiß nicht was, Obersekretär oder sowas, vom Präsidenten der Arbeiter- und Versicherungsanstalt. Dass ein Herr war, wie viele dieser Patriarchen damaligen Zeit, der sah so aus wie Kaiser Franz Josef mit Bart und so. Der hat eine so würdige und alberne Rede, dass Kafka angefangen hat zu lachen und auch nicht aufhören konnte. Angesichts der Macht hat er gelacht.
Machen wir das mal in einem Beispiel. Nehmen wir nochmal den Prozess gerne. Was wissen wir denn faktisch zum Beispiel jetzt über die Situation, in der dieses Fragment entstanden ist?
Wir wissen, dass es in der Zeit des Ersten Weltkriegs entstanden ist. Ne? Das wissen wir. Und da hat sich Kafka sehr anders verhalten als andere Autoren. Es gibt ja viele Zeugnisse, von Thomas Mann bis Hugo Hofmannsthal, die sozusagen beim Beginn des Ersten Weltkrieges ein Jubelschrei sind. Und zwar, da gibt es sehr extreme Jubelschreie, dass man jetzt endlich den ekelhaften Franzosen umbringen müsste. Solche Texte gibt es von Kafka nicht. Kafka steht am Fenster und wünscht den Kämpfenden alles Böse, wie er im Tagebuch schreibt. Das war ein grundsätzlich anderes Verhältnis. Das sollte man wissen. Man sollte natürlich auch, es gehört auch zur ordentlichen Biografie gehören, ordentliche Datierungen. Wann ist etwas entstanden? Und dann ist es dann die Sache des Lesers auch, wenn er weiß, die Strafkolonie ist 4 Wochen nach Anfang des Ersten Weltkrieges geschrieben, dann kann er sich darüber seine Gedanken machen. Das steht ihm ja frei. Aber die Datierung muss sein. Nee.
Aber was war das für eine Zeit in Kafkas Leben damals?
Es war keineswegs nur sozusagen der Erste Weltkrieg, sondern es war auch eine Selbstbestrafungsfantasie, wenn man so will. Es ist ihm wieder nicht gelungen. Das war ja sein großes Projekt. Neben dem Schreiben war ja das Leben, in Anführungszeichen, sein großes Projekt. Leben hieß für ihn Frau und Kinder. Schreiben hieß für ihn im Keller sitzen, alle Türen zu und nur einmal am Tag die Tür aufmachen, das Essen sich greifen und die Tür wieder zumachen. So hat er es seiner Verlobten beschrieben. Die fand es natürlich nicht so witzig. Das war für ihn nicht kompatibel. Das war sein Unglück. Sein Unglück war, dass Leben und Schreiben ihm nicht kompatibel vorkamen. Auch das sollte man wissen. Ne? Die ist aus einem persönlichen und allgemeinen Unglück entstanden. Da ist natürlich mein Beruf für mich ein Vorteil gewesen. Weil als Verleger weiß man, dass Autoren auf Geld achten, dass Autoren entweder leicht oder schwer zu korrigieren sind, dass Autoren ein persönliches Leid haben können, um die sich der Verleger auch kümmern sollte.
Wie würden Sie das Kafka Autoren, als Verleger sehen?
Er war ein ganz einfacher Autor. Er hatte schon bestimmte Vorstellungen. Also er hat zum Beispiel seinem Verleger gesagt, ich möchte eine ganz große Schrift haben. Das hat mich sofort erinnert an Johannes Bobrowski, der mir auch, als wir das Mäusefest gemacht haben, gesagt hat, ich möchte eine Oma-Schrift. Dann habe ich herausgefunden, unter Oma-Schrift verstand er Tertia. Ne? Das ist so ein Ding. Oder Cicero. Also das sind Schriftgrade. Er wollte einen großen, Kafka auch. Kafka wollte einen großen Schriftgrad haben. Aber das waren ja erfüllbare Wünsche. Ne? Was der Kurt Wolf, mein armer Kollege, ihm nicht garantieren konnte, leider war Erfolg. Er war vollständig erfolglos. Es gibt ganz wenige Titel von ihm, die in einer zweiten Auflage erschienen sind. Und erste Auflage waren oft nur 1.000 oder 2.000 Exemplare. Manchmal einmal sogar nur nummeriert, 800. Also da hat der tapfere Kurt Wolf, der konnte ihm in dieser Sache nicht helfen, obwohl er es versucht hat mit diesen kleinen schwarzen Büchlein Jüngster Tag, wo sozusagen die Creme des Expressionismus gedruckt wurde, von Karl Sternheim über Georg Trakl bis Franz Werfel. Also das konnte ihm bieten, sozusagen eine zu ihm passende Gesellschaft.
Ja, aber er hätte jetzt mal faktisch gesprochen dann einfach nicht leben können vom Schreiben, er musste
Nein.
arbeiten.
Ja, ja. Er dachte an Berlin, hatte sogar die etwas aberwitzige Vorstellung, dort könnte er als Journalist überleben. Kafka als Journalist kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, aber er offenbar ja. Und er hat auch ein bisschen, da er ordentlich verdiente in dieser Arbeit der Unfallversicherung, hat er sich auch schon ein bisschen Geld beiseite gelegt. Aber dann kam der Weltkrieg dazwischen. Und aus dem Projekt nach Berlin zu gehen, wurde nichts.
Können Sie noch mal kurz erzählen, was war das für ein Prozess? Kafka setzt sich hin, um zu schreiben.
Naja, also das Schreiben von Kafka war ein, auch das weiß man natürlich als Verleger besser, inzwischen war, ich nenne immer, es gibt den Kafka-Typ und den Thomas-Mann-Typ. Der Thomas-Mann-Typ war ein außerordentlich disziplinierter Schreiber, der schrieb morgens von morgens um 8 bis mittags um 12 und Telefonanrufe wurden von seiner Frau abgelehnt und zwar wörtlich. Sie wissen doch, dass Professor Mann jetzt schreibt. So. Gegenüber Kafka war das, Kafka war ein vollkommen chaotischer Schreiber. Der hat nicht nur sozusagen Kapitel mal ausgelassen, weil er noch nicht wusste, was er da schreiben will oder weil er erst wissen wollte, wie es da weitergeht, sondern er war auch, seine Produktivität war auch außerordentlich unterschiedlich. Es gibt Geschichten, die hat er in einer Nacht geschrieben, wie das Urteil. Und es gibt sehr komplizierte Geschichten wie die Strafkolonie, die er in 2 Wochen geschrieben hat und dabei den Prozess unterbrochen hat, wahrscheinlich zu unserem Schaden. Und dann gibt es wieder 1915 Jahre, 15 bis Mitte 16, wo überhaupt nichts überliefert ist von ihm. Da ist nichts entstanden. Das waren für ihn verlorene Jahre. Aber das war seine Produktivität, war so.
Das war ja aber auch dann das Schreiben selbst, denke ich mal, ein leidvoller Prozess irgendwie.
Ja, darum, ein Kampf darum, die Bedingungen zu schaffen, die ihm das Schreiben ermöglichten. Die waren optimal in diesem Häuschen da auf dem Hradschin.
Auf dem Schlossberg.
Ja, aber dort hat ihn auch der Blutsturz erreicht. Ne? Ist auch da ambivalent.
Aber Sie haben ja schon, so schien mir jetzt zumindest bei der Recherche, ein anderes Kafka-Bild, sage ich mal, als Kafka von sich selbst. Also Kafka, der sich selbst doch immer als diesen unentschlossenen Menschen darstellt, der von Angst sehr oft redet, von Unsicherheit. Und Sie akzeptieren dieses Selbsturteil nicht, sondern stellen bei ihm eher eine große Entschiedenheit eigentlich fest, eine Klarheit. Wie verträgt sich das denn?
Ich kann nur ein Beispiel sagen. Kafka ist jeden Tag in die Arbeiterunfallversicherung gegangen. Jeden Tag ins Büro. Was er gehasst hat. Ne? Tagebuch wimmelt von Widerstand gegen das Büro. Und ich sitze im Büro, anstatt sozusagen zu schreiben, so wie ich wollte. Das ändert nichts daran. An dem, was er im Büro gemacht hat. Nämlich, er hat persönliches Leid verallgemeinert. Das ist die Aufgabe von Versicherungen. Versicherungen, von Unfallversicherungen insbesondere, die bestehen darin, dass ein Arbeiter verunglückt, sich verletzt, und dann kommt er in die Statistik. 0,1% Krankheit, 7,8% Unfälle, Arbeitsschutz, mit dem er sich auch zu beschäftigen hatte, Kafka, und zwar sehr genau. Arbeitsschutz nicht durchgeführt durch die damaligen Unternehmer, die natürlich Unternehmer zum Teil im allerschlimmsten Sinn waren. Die haben einfach die Arbeitsschutzvorrichtungen haben die einfach abmontiert oder gar nicht erst montiert, sodass das zum Beispiel in den Tuchfabriken, wo es große Transmissionsriemen gab, Arbeiter oder Arbeiterinnen, in dem Fall mit langen Haaren, von diesen Transmissionsriemen erfasst und an die Decke geschleudert wurde. Das waren furchtbare Unfälle. Warum? Weil kein Schutz da war. Also das persönliche Leid kannte Kafka. Aber er kannte auch die Verallgemeinerung, die natürlich, jede Versicherung muss ja verallgemeinern. Ne? Und das ist ein Stück seiner literarischen Arbeit auch.
Können Sie das nochmal kurz beschreiben? Das ist ein Stück seiner literarischen Arbeit. Was meinen Sie damit?
Die Verallgemeinerung liegt darin, dass es heißt, ein Mann vom Lande kommt zum Tor vor dem Gesetz. Nicht? Oder die Verallgemeinerung liegt darin, dass er sagt, K. Punkt, wurde verhaftet. Das sind natürlich Verallgemeinerungen. Nicht? In diesem Fall auch von persönlichen Verletzungen.
Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig verstehe, aber Verallgemeinerung ist für mich jetzt ein gesellschaftliches Problem und persönliche Verletzungen ist ein individuelles. Denken Sie denn, Kafka wollte gesellschaftlich auch etwas, zum Beispiel der Prozess?
Das weiß ich nicht. Jedenfalls ist richtig, was Elias Canetti gesagt hat. Kafka ist ein Spezialist der Macht. Es gibt kaum einen Schriftsteller, der Macht so genau kannte und auch dargestellt hat wie Kafka.
Wie sehen Sie denn diese Angst, die ja doch auch in Ihrer Monographie sehr zentral auftaucht, diese Macht, diese Gewalt, dieses Zufällige, was ins Leben einbricht, war das für Ihr eigenes Leben irgendwie relevant?
Ja. Nein, Angst hat jeder. Also, wie jede normale Biografie hat die Erfahrung der Angst. Aber ich weiß nicht, ich bin mit 13 beschossen worden. Da kam so ein Flieger an mit dem Doppelrumpf Lightning und mit einer Kanzel dazwischen. Ich habe den gesehen, der auf mich geschossen hat. Ich war ein Schüler und die, das war in den letzten Kriegstagen, da haben die noch mal so kurz ein paar Flüge über. Hatte ich natürlich Angst. Oder das sind auch immer wieder Erfahrungen. Also jetzt zum Beispiel, nicht? Wenn ich mir die empörend ahnungslosen, hinterlistigen, strafwürdigen Gemeinheiten der Atomlobby mir anhöre, wie sie sagt, ja, Tschernobyl, 0,2% Fallout und es ist alles in Ordnung und wir brauchen leider noch mal 10 Jahre Verlängerung. Das in einer Sache, von der niemand weiß, wie sie jemals, nämlich der Dreck, den sie hinterlassen, beseitigt werden kann. Das ist eine so unglaublich, das macht mir Angst. Es ist offenbar eine Horde von Unvernünftigen. Das kann einem Angst machen. Und bei mir ist die ganz real, weil ich dadurch meine zweite Frau verloren habe, zum Beispiel, die an Krebs gestorben ist. 6 Jahre nach Tschernobyl, pünktlich. Das war 0,2% oder so, nicht, was die dann immer sagen. Sie erklären auch gar nicht, warum die Kindersterblichkeit 50 Meter von einem Kernkraftwerk höher ist als 300 Meter. Das erklären sie nicht. Sagen, das ist eben so. Aber das sind Tote. Ne?
In der Hinsicht ist er normal, würden Sie das sagen?
Ja, ich würde sagen, er ist ein Spezialist der Angst und darin ein außerordentlich moderner Autor.
Können Sie das nochmal erläutern? Was meinen Sie, Spezialist der Angst?
Das klingt seltsam. Wenn man etwas über die Zukunft erfahren will und die Angst, die sie auch bereithält, die Zukunft, dann sind die Parabeln eben, weil sie Parabeln sind, höchst moderne Prosa.
Was erzählt denn der Prozess für Sie?
Es ist faktisch die Geschichte einer Verhaftung aus unklaren Gründen und einer Ermordung aus eben so unklaren Gründen. Das hat natürlich etwas mit unserem Jahrhundert zu tun. Insofern ist der Prozess ein Jahrhundertroman. Nicht? Denn das wurde ja gängig, Leute zu verhaften aus unklaren Gründen und umzubringen aus unklaren Gründen. Da hatte Kafka eine große prognostische Kraft.
Lesen Sie den Prozess zum Beispiel heute noch mit Gewinn über das hinaus, was Sie früher darin gelesen haben?
Ja. Und das geht sicher auch anderen Lesern auch so, dass es Leser gibt, die das abenteuerliche Gewimmel von seltsamen Leuten bei Gericht fasziniert. Oder es gibt Leser, denen ist besonders, kann ich auch verstehen, besonders liebt dieser seltsame Künstler Titorelli, der da vorkommt. Nicht? Warum malt er immer dasselbe? Nicht? Oder das ist natürlich eine Lieblingsinterpretation für Johann Interpretirovich Germanisticus, ist natürlich die Domszene, nicht? Und die Parabel, nicht, vor dem Gesetz. Nicht? Das sind mir ein bisschen durch diese Literatur ein bisschen vernebelte Dinge. Andere entdeckt man erst, diese seltsamen Situationen, die ich vorhin genannt habe, die entdeckt man heute. Nicht? Das war natürlich vor dem Gesetz, Das war und ist heute noch die Peitsche für alle Gymnasiasten der Oberstufe. Ne?
Kam es Ihnen jemals so vor, dass Sie von Kafka lernen könnten?
Frage wird abgelehnt.
Ich meine eigentlich viel tiefer gelegt, dass, wenn man davon spricht, in jemanden verliebt zu sein, man ja ganz viel auf den projiziert. Ja. Es gibt ja doch etwas, was man sich davon verspricht, von dieser Liebe.
Das müssen Sie, da kann ich Ihnen nicht helfen. Das ist Liebe und noch ein paar andere Sachen. Auch die künstlerische Produktivität sind natürlich etwas tief Beunruhigendes.
Leben mit Kafka. Mit Klaus Wagenbach sprach Julian Döpp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2010. Redaktion Herbert Kapfer.